Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik. Diese Woche sitzt Michael mir nicht gegenüber, er ist die Woche nicht da, hat mir aber ein Interview hier gelassen und zwar hat er mit Jürgen Barke gesprochen, dem saarländischen Wirtschaftsminister, und hat mit ihm über die Wasserstoffstrategie des Saarlandes gesprochen. Das Saarland will grünen Stahl produzieren, das ist der große Plan, um die Stahlindustrie im Saarland am Leben zu erhalten und auch zukunftsfest zu machen. Und um grünen Stahl zu produzieren, braucht man Wasserstoff. Und wie der Wasserstoff ins Saarland kommen soll, was da die Strategie dahinter ist, darüber hat Michael mit Jürgen Barke, dem saarländischen Minister für Wirtschaft, gesprochen. Und das ganze Interview, das hört ihr jetzt. Viel Spaß.
Das Schicksal der Industrie entscheidet sich heute und nicht erst in 10 Jahren. Das war ein Zitat von Minister Jürgen Barke. Er ist Wirtschaftsminister des Saarlandes und er ist stellvertretender Ministerpräsident und heute zu Gast hier bei uns bei der Unionsstiftung. Lieber Herr Barke, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank.
Und wir wollen heute über die Wasserstoffstrategie des Saarlandes reden, über die Industrie des Saarlandes reden. Und da als Eingangsfrage, was war denn so Ihr erster Berührungspunkt mit dem Thema Wasserstoff?
Ja, ich glaube, die ersten Berührungspunkte, die hatten wir alle gemeinsam mal in unserer Schulzeit mit dem Knallgasexperiment. Das waren so die ersten Ansätze. Es war immer nur dann spannend, wenn es nicht funktioniert und richtig geknallt hat. Aber darüber hinaus habe ich schon sehr, sehr früh entsprechende Berührungspunkte mit dem Thema Wasserstoff gehabt. Ich bin jetzt seit mehr als 13 Jahren Mitglied dieser Landesregierung. Das Thema beschäftigt uns umfassend, im Hochschulumfeld insbesondere, um das Thema Wasserstoffentwicklung weiterzutreiben. Und ganz groß Auftrieb hat es halt eben jetzt gekriegt durch die Transformation der saarländischen Stahlindustrie, das ehrgeizigste Industrietransformationsprojekt Richtung Dekarbonisierung in Europa. Und damit hat das ganze Thema nochmal einen neuen Blick gekriegt, auch für uns und alle Beteiligten. Und jetzt geht es darum, daraus die Chancen zu nutzen.
Ja, da wollen wir mal einen Blick auf die Strategie werfen. 2021 wurde sie erstmals veröffentlicht und jetzt haben Sie die Fortschreibung, also jetzt im Sommer 2025, veröffentlicht. Was war denn jetzt der Grund, das in der Sommerpause zu veröffentlichen?
Es gab überhaupt keinen Grund, das in der Sommerpause zu veröffentlichen. Wir hatten schlicht und ergreifend die Prozesse mit allen Beteiligten soweit abgeschlossen. Es war ja intensiv auch Managementvertreter aus saarländischen Unternehmen mit eingebunden. Wir hatten die Wasserstoffstrategie ja in der öffentlichen Veranstaltung präsentiert, unter anderem mit dem Chef der Creos, mit der Chefin der STEAG, Iconi, aber auch mit weiteren Vertretern. Da muss man auch ein bisschen Rücksicht auf die Wirtschaftsvertreter nehmen, die mit 120 Leuten aus Wirtschaft, Forschung, Entwicklung, Verwaltung, Politik an diesen Projekten mitgewirkt haben. Wir haben immer gesagt, wir machen ein Projekt mit der Wirtschaft, für die Wirtschaft. Und wenn es fertig ist, muss man es auch vorstellen. Und deshalb haben wir das jetzt gemacht.
Ja, und die Strategie wollen wir uns jetzt näher anschauen. Sagen Sie uns mal vielleicht, was sind denn so die Schlagpunkte dieser Wasserstoffstrategie?
Ja, wenn man sich das Zielbild anguckt, geht es darum, dass das Saarland bis 2032 die Modellregion für alle Formen von Wasserstoffanwendungen wird, von der Produktion über den Transport, die entsprechenden Infrastrukturen bis hin zur Anwendung, insbesondere der ersten Anwendung in der saarländischen Stahlindustrie. Dafür sind viele Projekte auf den Weg gebracht worden, auch geförderte Elektrolyseurprojekte, geförderte Infrastrukturprojekte mit unserem Mosaikprojekt, wo wir ja quasi von Fenne raus durch Frankreich vor der Stahlindustrie wieder rein die Leitung bis nach Luxemburger Grenze legen, also hoch nach Perl. Da werden 70 Kilometer alte Gasnetze umgenutzt und um Neubau ergänzt. Damit schaffen wir auch für die Gaswirtschaft, hängen Tausende von Arbeitsplätzen dran, ich sage mal, ein zweites Leben für Infrastruktur. Das ist für uns ein ganz zentral wichtiger Punkt. Und wichtig ist, dass das in der kompletten Wertschöpfungskette von der Produktion über den Transport bis zur Abnahme funktioniert. Und da wir schon eine ganze Reihe weiterer Anwendungen haben. Denken Sie an Bosch mit dem Aufbau des Wasserstoffkreislaufes im Werk, der enge Verbindung mit diesem Wasserstoffkreislauf und dem CEMA, das wir jetzt perspektivisch auch weiter ausbauen werden im Hinblick auf die Forschungs- Anwendung von allen Wasserstoffmöglichkeiten bis hin zur Verzahnung des Einsatzes aller Möglichkeiten in die Wirtschaft hat sich da einiges getan. Viele Mittelständler sind mit auf dem Weg, entwickeln neue Produkte, neue Verfahren, bringen die in den Markt. Es geht im Kern darum, alle Anwendungen im Rahmen der Wertschöpfungskette darstellen zu können und schneller als andere im Umfeld Produkte und Verfahren auf den Weg zu bringen, sodass, wenn in Zukunft in einer weltweiten Wasserstoffwirtschaft Komponenten gebraucht werden, man am Saarland nicht vorbeikommt. Das ist unser ehrgeiziger gemeinsamer Anspruch.
Ja, vielleicht mal ein Blick über die Grenzen des Landes hinaus. Also es gibt ja viele Unternehmen, die auch auf grünen Wasserstoff setzen. Also es gibt ja auch andere Bereiche der Stahlindustrie. Also Salzgitter will ja auch auf grünen Wasserstoff umstellen oder die Verfahren der Stahlproduktion umstellen. Es gibt noch viele andere Projekte. Wie weit ist das Saarland und wie weit sind da andere?
Ich glaube, dass das Saarland ein gutes Stück weiter ist als andere, weil andere immer mal wieder anfangen nachzudenken, wie sie jetzt mit ihrer Umsetzung genau vorangehen wollen. Sie wissen, dass ArcelorMittal jetzt gerade sich aus dem Prozess verabschiedet hat, aus übergeordneten Überlegungen, denn ArcelorMittal als weltweit aufgestellter Konzern, der kann seine Stahlmengen, die nachgefragt werden, in jeden seiner Produktionsstandorte in der Welt schieben. Das kann die deutsche Stahlindustrie ansonsten nicht, die saarländische auch nicht. Und deshalb sind wir darauf angewiesen, dass wir das hier am Standort realisieren. 4,6 Milliarden Investitionen in die Stahlindustrie, das ist eine Menge, wird ja auch mit 2,6 Milliarden von Bund und Land 70-30 mit begleitet. Parallel dazu findet nochmal 500 Millionen Umbau statt im Bereich der Übertragungsnetze, dass am Ende auch der notwendige grüne Strom da ist. Aber am Ende ist es eine sehr einfache Rechenaufgabe. Wir investieren jetzt viel Geld zusammen mit den Unternehmen in den Umbau. Und jeder Euro, den wir dort investieren, zahlt auf zwei Ziele ein, nämlich auf den Klimaschutz und die Sicherung von Arbeitsplätzen. Und jetzt braucht es noch zig Rahmenbedingungen, die noch gar nicht abschließend gegeben sind, um das Ganze erfolgreich in die Umsetzung zu bringen. Auch daran arbeiten wir sehr eng, zuletzt auch nochmal in Gesprächen mit dem Kanzler und jetzt auch nochmal im engen Dialog mit der Bundesregierung. Da hat auch die EU-Kommission noch einiges zu tun. Da muss mehr Ideologie raus, mehr Pragmatismus rein und dann wird das am Ende auch vernünftig gelingen.
Ja, Sie haben es ja gesagt, mehr Pragmatismus, also mehr ins Tun, ins Umsetzen kommen und weniger Ideologie. Was ist denn aus Ihrer Sicht da noch ideologisch an Bremsen drin?
Ja, Sie hatten ja eingangs mein Zitat erwähnt, ne, die Entscheidung der Zukunft der Industrie entscheidet sich heute und nicht in 10 Jahren. Es gibt ja eine ganze Reihe Themen, die auch jetzt jüngst noch auch vor der neuen Regierungsbildung diskutiert worden sind, etwa, dass man durch CCU und CCS, also Abschreibung von CO2 aus Prozesse, auch ich sag mal, dekarbonisieren kann. Das sind alles schöne Themen, aber die wirst du im industriellen Maßstab in den nächsten 10 Jahren nicht realisieren können. Es gibt immer zwei Geschwindigkeiten. Es gibt die Zeit jetzt, in der sich die Schicksalsfrage für die deutsche Industrie entscheidet, und die Zeit, wo später bessere, neuere Technologien zusätzlich zur Verfügung stehen, das muss man sauber trennen. Und deshalb setzen wir im Moment auf den Weg, wie wir ihn eingeschlagen haben, weil er alternativlos ist. Nehmen Sie nur das Thema der CO2-Bepreisung. CO2 kostet heute 60 Euro die Tonne. Das wird, wenn wir in allen Sektoren in Europa, und das wird so kommen, die Klimaziele verfehlen, nämlich im Bereich der Industrie, im Bereich des Verkehrs und im privaten Sektor, dann wird sich ab dem Zeitpunkt der Preis für den Wasserstoff im Markt bilden, zwar in Abhängigkeit von Erreichung von Zielen. Dann ist es nicht ausgeschlossen, dass wir Wasserstoffpreise sehen von um die 200 Euro die Tonne. So, wir stellen 5 Millionen CO2-Ausstoß bei der Stahlindustrie um. 5 Millionen und 200 Euro sind 1 Milliarde. Das kannst du nicht verdienen. Also insoweit ist es auch alternativlos, jetzt in diesen technologischen Weg, so wie er zur Verfügung steht, mit den bestehenden Technologien heute zu investieren, damit wir die Zukunftsfähigkeit der Grundstoffindustrien in Deutschland dauerhaft erhalten. Und das ist ja das erklärte Ziel auch Europas, dass wir uns unabhängiger machen von Auslandsmärkten, insbesondere auch von China, jetzt auch von Amerika. Wir brauchen Resilienz, dafür brauchen wir Grundstoffindustrien und für die brauchen wir Rahmenbedingungen, damit das im Wettbewerb mit anderen in der Welt auch funktioniert.
Ja, das eine Thema ist ja die Erzeugung von grünem Wasserstoff oder von Wasserstoff und das andere ist ja die Verteilung von Wasserstoff dorthin, wo er gebraucht wird. Blicken wir mal auf die Erzeugung. Also wo soll denn später im Saarland dieser Wasserstoff entstehen? Also wo wird der konkret hergestellt?
Das kann ich Ihnen heute im Detail gar nicht sagen, weil man da die Zusammenhänge noch mal ein Stück weit vorab erläutern muss. Der einzigste im Moment große Wasserstoffverbraucher wird und der erste wird auch die Stahlindustrie sein. Die Stahlindustrie ermittelt ihre Lieferanten über ein marktwirtschaftliches Verfahren. Das heißt, die schreiben Mengen aus und wer den günstigsten Preis bietet, der wird den Zuschlag erhalten. Da gehen viele ins Rennen und am Ende wird für die Anfangsmengen, die gebraucht werden, einer gewinnen, zwei gewinnen. Das wird sich im wettbewerblichen Verfahren zeigen. Die Elektrolyseurleistung wird gebraucht, wenn der Wasserstoff gebraucht wird. Der wiederum wird gebraucht, wenn die Direktreduktionsanlagen in Betrieb gehen. 28, 29 ist jetzt die angedachte Ziellinie. Denn es wäre ein Treppenwitz, wenn du eine Direktreduktionsanlage aufstellst, hättest keinen Wasserstoff, deine Gewährleistungsfrist für die Anlage läuft ab, ohne du sie in Betrieb nehmen zu können. Also ist das jetzt mal oberstes Ziel, dass das gelingt. Und da ein Elektrolyseur auch noch gebaut werden muss, müssen die Vergaben heute stattfinden, damit das Ding gebaut ist, wenn der Wasserstoff gebraucht wird. Und er wird dann gebaut von demjenigen, der den Zuschlag für die Lieferung erhält. So, das ist das spannende Verfahren. Und dann werden danach mit zusätzlichen Bedarfen mehrere Standorte dazukommen. Wir diskutieren im Moment Standorte in Fenne, wir diskutieren im Saarland Standorte in Perl. Wir hatten auch schon Standorte direkt im Umfeld der Stahlindustrie diskutiert. Jetzt wird man sehen, wie das wettbewerbliche Verfahren am Ende ausgeht. Dann das Wichtigste ist, dass man gute Preise erzielt in der Vergabe, sodass das in den Preisen dann auch zu den erteilten Förderbescheiden passt, die ja teilweise auch mehr Kosten noch abdecken im Rahmen der ersten Jahre der Inbetrieblage der Anlage. Das ist so der OPEX-Teil in den Bescheiden und deshalb dürfen diese Preise keine überbordende Dimension annehmen.
Ja, das andere ist ja das Thema Infrastruktur. Moser-Hück heißt, glaube ich, das Projekt. Also das ist diese zentrale Leitung, wo früher das Erdgas oder vielleicht heute sogar noch das Erdgas durchfließt und später der Wasserstoff durchfließen soll. Wie schnell kann man sowas umstellen? Also ist das einfacher oder ist das auch ein komplexes Verfahren, so die Leitungen zu ertüchtigen?
Ja, wenig komplex ist das Verfahren nicht, denn sie brauchen, um sowas umzusetzen, die Umstellung der Bestandsleitungen auf Wasserstofftauglichkeit. Das ist spannend, weil die Leitungen müssen am Ende andere Drücke aushalten. Da müssen Ventile ausgewechselt. Das Ganze muss erneuert werden über einen spannenden Ansatz. Denn es gibt auch Saarländer, die jetzt schon daran arbeiten, die Ventile für die Wasserstoffwirtschaft der Zukunft weltweit dann auch liefern zu können. Das sind so die ersten Nebeneffekte, die wir da sehen. Natürlich müssen auch Beteiligung der Bevölkerung durchgeführt werden. Das heißt, die raumordnerische Betrachtung in dem Verfahren zur Realisierung der Leitungsneubauten ist soweit abgeschlossen. Am 15. Juli wurde das energierechtliche Planfeststellungsverfahren über die CREOS bei den Bergbehörden des Landes eingeleitet. Und jetzt nimmt das Ganze seinen Gang. Und dann geht es darum, die Bevölkerung gut mitzunehmen, gut zu erklären, für Akzeptanz zu sorgen, damit das am Ende auch läuft. Was wir sehen ist, die Akzeptanz für das Thema ist durchaus in hohem Umfang gegeben. Natürlich stößt du hin und wieder auch, wenn es um Leitungstrassen geht, an persönliche Betroffenheiten. Und das muss am Ende im Verfahren entschieden werden, in dem aber auch jeder am Ende sich mit seinen Einsprüchen dann auch einbringen kann, aber am Ende wird ein Bescheid gemacht, der bestenfalls rechtssicher ist. Das haben die Bergbehörden in der Vergangenheit oft gezeigt, gerade auch bei den bergrechtlichen Abschlussverfahren, dass sie das können. Und da bin ich zuversichtlich, dass das auf der Zeitachse gut funktioniert.
Ja, wir haben es jetzt ja schon mehrfach erwähnt, die saarländische Stahlindustrie wird umgestellt. Also ich drücke es mal einfach aus, also anstatt mit Kohle oder mit Koks wird das Eisen oder das Roheisen später mit Wasserstoff durch Direktreduktion erzeugt. Also das Verfahren wird komplett umgestellt und dafür ist wahrscheinlich so eine Wasserstoffstrategie unerlässlich, oder?
Natürlich ist sie unerlässlich, aber sie geht deutlich darüber hinaus. Das beste Beispiel, warum wir das machen müssen, habe ich eben vor dem Hintergrund CO2-Preisentwicklung erwähnt. Und CO2 ist eine große Bedrohung für das Klima, also sind wir auch gehalten, auch in Verantwortung für die Generationen nach uns mit dem Thema umzugehen. Wir sollten jetzt aber nicht nur auf die Themen Direktreduktion setzen, sondern wir müssen auch perspektivisch so Themen wie CO2-Abscheidung, Abtransport über Leitungssysteme mitdenken, denn wir werden in horrendem Umfang am Ende produzieren müssen. Wir haben ja alle die Idee, dass die saarländische und die deutsche Wirtschaft in Zukunft wieder wachsen. Und die einfache Vorstellung, dass wir haben in der Vergangenheit enorme Mengen von Gas und enorme Mengen von Kohle für die Energie, Kohle für die Energieerzeugung eingesetzt. Wenn man das jetzt Ganze defossilisiert, dann wird man das Ganze substituieren müssen durch grüne Energie und Wasserstoff. So. Das brauchst du in Riesenmengen. Und das beste Argument für den schnellen Ausbau der Wasserstofftechnologie und der Infrastrukturen ist, dass es nicht gelingen wird, alle Verbraucher in Deutschland, private Industrie, Mittelstand und Handwerk alleine nur an die Steckdose zu kriegen. Du wirst das mit nur erneuerbarem Strom nicht schaffen. Also brauchen wir ergänzend dazu die Wasserstoffinfrastruktur. Wir brauchen auch Wasserstofferzeugung im Inland, weil ja immer auch darüber diskutiert wird, dass man den billigeren Wasserstoff an den Küsten in Südspanien, bestenfalls auch in Nordafrika erzeugen wird. Das wird auch kommen und das wird auch in europäische Netze eingespeist, wenn sie dann, ich sage mal so, in Anfang der 30er Jahre fertiggestellt sein werden. Aber für die Resilienz und die Unabhängigkeit, da haben wir jetzt, glaube ich, doch hoffentlich eine Lernkurve durchgemacht. Wir müssen uns im Hinblick auf die Unabhängigkeit mit unseren Wertschöpfungsketten mehr Resilienz verschaffen. Und deshalb wirst du immer auch einen gewissen Anteil an Eigenerzeugungsanlagen brauchen. Und das ist auch Teil unserer Strategie.
Ja, das Problem in Anführungszeichen ist ja der hohe Strombedarf. Also ich brauche zum einen Strom, um die Elektrolyseure zu betreiben, also um Wasserstoff herzustellen. Ich brauche Strom, um die Lichtbögenöfen in den Stahlwerken zu betreiben. Und da brauche ich jede Menge Strom. Jetzt ist die Frage, schafft man das mit Windkraft, mit Solar oder muss man vielleicht sogar ins Ausland schauen, also sprich nach Frankreich, dort gibt es Atomstrom, dass man den auch nutzt, um die Stahlindustrie in das neue Zeitalter zu führen?
Ja, das ist ja mein Ansatz, der nicht von jedem geteilt wird. Ich sage immer, Ideologie raus, Pragmatismus rein. Wenn wir den Planeten retten wollen und CO2 das Problem ist, müssen wir auf alle Verfahren der Energieerzeugung setzen, die CO2-ärmer sind als der Einsatz von fossilen Energieträgern. Dazu gehört auch die Atomenergie, machen wir uns nichts vor. Und ich bin weit davon entfernt, den Franzosen vorzuschreiben, wie sie ihren Energiemix organisieren. Wir haben ja auch niemanden gefragt, als wir aus der Atomenergie in Deutschland ausgestiegen sind. Das war ja auch ein Alleingang. Also ist, glaube ich, ganz gut, wenn wir das europäische Zusammenspiel gut organisieren. Und wir werden eine deutsch-französische starke Achse brauchen, auch wenn es um den Ausbau der Wasserstoffinfrastrukturen durch Frankreich nach Südspanien geht. Mir ist es wichtig, dass die Franzosen auch erkennen, dass sie den bei ihnen produzierten Wasserstoff, wenn auch aus Atomstrom, in einer Übergangsphase, wird er definitiv gebraucht werden, dann auch in Deutschland absetzen können. Das schafft auch wieder mal so Vertrauen im Umgang miteinander. Und das hilft auch, ich sage mal, die zentralen Projekte in Europa gemeinsam als starke Achse, gerne auch im Dreieck mit Polen, dann auch zu verfolgen.
Ja, genau. Cattenom ist ja das große Atomkraftwerk an der saarländischen Grenze. Dort gibt es 4 Blöcke. Haben Sie bei EDF schon angerufen und gefragt, ob die einen 5. Block bauen? Oder wie weit sind da die Gespräche fortgeschritten?
Ich führe keine direkten Gespräche mit EDF. Die im Übrigen auch nicht mit uns. Wir sind aber mit vielen Erzeugern und auch potenziellen Elektrolyseurbauern auf der französischen Seite, auch mit Gazelle, mit OGE, mit den Netzbetreibern im intensiven Kontakt, wenn es um die Umsetzung dieser Themen geht. Völlig unideologisch, völlig entkrampft verfolgen wir gemeinsam Ziele, denn wir denken auch nicht nur in der Dimension des Saarlandes, wir denken das großregional und wenn es der Region gut geht, dann geht es uns allen gut in der Region. Deshalb verfolgen wir unsere Ziele mit unseren Partnern in Frankreich, aber gleichermaßen auch mit den Partnern in Luxemburg. Denn das Kernziel muss doch sein, dass wir 2032 unsere Insellösung, Netzlösung Mosaik, in die auch die Teilstücke, ich sag's mal, hinter dem Kernnetz schon mit eingebunden sind, dass das mit dem Anschluss an die Stahlindustrie klappt, auch die französischen Teilstücke im Übrigen, dass das am Ende gut funktioniert. Und wenn wir sowohl über das deutsche Kernnetz als auch über die Benelux-Leitung, da haben wir eine Zusammenarbeitsvereinbarung, ja jetzt habe ich abgeschlossen mit dem Lextelis, mit dem Luxemburger Kollegen, wir binden jetzt die Belgier da nochmal stärker mit ein. Aus der Richtung wird bestenfalls mit hohem Tempo dann der Wasserstoff über die Seehäfen, über Thionville in unser Inselnetz eingespeist werden. Das heißt, die Insel ist am Ende der Dreh- und Angelpunkt dafür, dass wir über das deutsche Kernnetz, über das Benelux-Netz und über die Megal mit dem Anschluss in Nordfrankreich dann den Wasserstoff aus Südeuropa erhalten können. Über die sind wir dann auch wieder angebunden nach Rheinland-Pfalz, sodass wir aus allen Richtungen versorgt werden können. Und das wird dann wiederum spannend für die Preise, denn wenn Wasserstoff aus alle Richtungen kommt und von allen möglichen Erzeugern, die da einspeisen, werden auch Preise im Markt entstehen, die das Ganze, ich sage mal, für die Unternehmen dann auch in der wirtschaftlichen Art und Weise darstellen lassen.
Ja, jetzt gibt es ja auch viele Kritiker, die sagen, ach, ob das mit der Stahlindustrie so funktioniert. Es funktioniert nur mit Subventionen. Es gibt Unternehmen wie ArcelorMittal, wie Sie eben angesprochen haben, die sich zurückziehen aus dieser Transformation. Und bei jeder Transformation, jeder Veränderung der Wirtschaft gibt es natürlich auch Widerstände. Was würden Sie denn den Kritikern sagen, warum dieser Umbau der Stahlindustrie, der Energiewirtschaft unbedingt notwendig ist und warum wir das auch schaffen?
Stahl als Grundstoff ist wichtig für das Wachstum in Deutschland und Europa. Es ist eine wichtige Grundstoffindustrie, die gebraucht wird. Wir brauchen Resilienz von Asien und den amerikanischen Markt. Wir brauchen diese Erzeugungsanlagen für die Unabhängigkeit Europas. Im Übrigen haben wir auch vor diesem Hintergrund die entsprechenden Förderprogramme über die EU-Kommission, die Important Projects auf den Weg gebracht, die vor dem Hintergrund der Strategie Resilienz für Europa notwendig sind. Und wir sind ja nicht ein Schilder. Wenn man die Grundüberlegung verfolgt, dass man Grundstoffindustrie in Europa halten muss für die Resilienz, dann muss man, wenn man A gesagt hat, auch B sagen und die Rahmenbedingungen setzen, damit das am Ende im weltweiten Wettbewerb mit anderen auch funktioniert. Und da gehören dann so Themen dazu wie Grenzausgleichsmechanismen, die Einführung grüner Leitmärkte, vernünftige Energiepreise, Industriestrompreis, das ist ein Riesenthema. Am Ende entscheidet natürlich, ich sage mal, der Wasserstoffpreis sich über den eingesetzten Energiepreis oder den Preis für die eingesetzte Energie. Weil was machen wir in der Wasserstoffelektrolyse? Wir machen im Grunde genommen aus H2O, da trennen wir den Sauerstoff und den Wasserstoff raus. Mit einem riesen Energieaufwand entsteht dann Wasserstoff. So, und das wird billiger dann, wenn der eingesetzte Strom billiger wird. So einfach ist das. Und da können wir darauf setzen, dass wir irgendwann so viel Erneuerbare im Netz haben mit Speicherkapazitäten und hoher Intelligenz in 10 Jahren. Aber hier gilt wieder der Spruch, die Zukunft entscheidet sich heute. Und für das Übergangsmanagement braucht es die entsprechenden Rahmenbedingungen, indem wir über Prozesspolitik, ich sage mal jenseits der Ordnungspolitik, noch in den Markt eingreifen, aber so, dass wir den Markt seine Kräfte überlassen können ab einem Zeitpunkt, wo das über die Rahmenbedingungen, die gesetzt werden, dann auch ordentlich funktioniert.
Ja, Sie sind ja Wirtschaftsminister eines Bundeslandes, das sehr von Industrie geprägt ist. Und jetzt gab es ja die Entscheidung, also Angela Merkel hat es ja gemacht mit dem Ausstieg aus der Atomkraft und man hat die Atomkraftwerke in der Ampelkoalition, also die Laufzeiten, nicht verlängert. Hat Ihnen das wehgetan im Herzen? Also Sie haben ja gesagt, man braucht günstige Energie. Da ist es ja auch möglicherweise sinnvoll, die Produktion zu erhöhen, um mehr Angebot zu schaffen. Also hat Ihnen das wehgetan, diese Entscheidung?
Mir hat diese Entscheidung nicht wehgetan. Man soll ja auch, ich sage es mal, immer ehrlich bleiben. Also in der Nachbetrachtung könnte man sagen, ne, wir sind da offen für Atomstrom, der Energiemix von Frankreich. Ich denke mehr in europäischen Dimensionen über die Frage, ob genügend Mengen im europäischen Markt im Verbund zur Verfügung stehen. Ich würde jetzt, und das will ja auch die Atomwirtschaft in Deutschland nicht oder die Energiewirtschaft in Deutschland nicht zurückgehen, sagen wir, den beschlossenen Atomstromausstieg rückgängig zu machen. Ich bin sehr dafür, dass wir über kleine Kernfusionsreaktoren nachdenken. Ich glaube, das ist eine Technologie der Zukunft. Aber die führt nicht, da kommen wir nicht hin, wenn wir jetzt viel Geld in die Reaktivierung von Erzeugungsanlagen Atomstrom stecken. Dann müssen wir über Forschung und Entwicklung auf die Zukunftsfelder setzen und in der Übergangszeit mit den Rahmenbedingungen leben, die da sind, sie ständig verbessern und ein gutes Verhältnis mit unseren europäischen Partnern pflegen.
Ja, lassen Sie uns zum Ende mal noch einen Blick in die Zukunft werfen. Also das Saarland oder Deutschland, die deutsche Industrie, die saarländische Industrie im Jahr 2032. Also wie sieht es da aus? Wie läuft es in der Stahlindustrie? Wie läuft es im Mittelstand? Geben Sie uns mal Ihre Einschätzung oder Ihren Blick in die Zukunft.
Ja gut, ich bin grundoptimistischer Mensch, aber ich kenne die Grenze zur Naivität. Insoweit muss man sehen, wir werden in den nächsten Jahren eine Reihe von Herausforderungen erleben. Wir werden Marktbereinigungen sehen. Wir werden sehen, dass wir vor dem Hintergrund der Tatsache, dass immer stärker digitalisiert, automatisiert wird, dass KI eingesetzt wird, auch in Produktionsprozessen, der Weg gegangen wird, dass wir zwar die Wertschöpfung im großen Umfang erhalten, das aber nicht mit der gleichen Beschäftigung machen werden, wie das heute stattfindet. Ich glaube, dass das gelingen wird. Und damit wir die Beschäftigungsquote hochhalten, werden wir auch weiter diversifizieren müssen. Deshalb setzen wir auf Pharma, deshalb setzen wir auf Themen wie FIGA. Wir setzen ganz intensiv darauf, in Zukunft mit Zukunftsbranchen hier neue zukunftsfähige Arbeitsplätze zu schaffen. Und wir investieren im Moment gerade so viel, wie noch niemals eine Landesregierung in Forschung und Entwicklung in unserem Hochschulumfeld gesteckt hat. Ich weiß, dass das nicht der Lieblingsweg der Politik ist, weil das morgen nicht sichtbar wird. Aber wir investieren in die klugen Köpfe der Menschen in diesem Land. Wir versuchen, sie hier zu halten und sukzessive auch von außerhalb Menschen hier in unser starkes Hochschulumfeld einzubinden. Und wenn dann neue Produkte und Verfahren schnell transformiert werden können in die Wirtschaft, dann sehe ich gute Chancen, dass wir ein starkes Handwerk, einen starken Mittelstand und eine Industrie als Rückgrat der Wirtschaft auch in 10 Jahren haben werden.
Herr Barke, vielen Dank für das Interview. Wir werden die Strategie natürlich noch verlinken. Und ja, mir bleibt zum Abschluss Danke zu sagen und bis bald.
Ja, danke, hat Spaß gemacht. Ciao.
Jürgen Barke, der saarländische Wirtschaftsminister, im Gespräch mit Michael über die Wasserstoffstrategie 2025 bis 2032 im Saarland. Und wenn euch das gefallen hat, was Michael mit dem Wirtschaftsminister gesprochen hat, wenn ihr diesen Podcast gut findet, dann bewertet uns doch, gebt uns 5 Sterne, egal ob ihr das bei Spotify oder bei Apple Podcast hört. Wir freuen uns über eure Bewertung und sagen jetzt schon vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.